als Linux E Quadrat geteilt durch 4 Pi Epsilon 0 R. Das ist der Pi-Ergebnis. Hier ist schon eingesetzt in diesem Kilo-Potenzial-Wechselwirkung, dass wir zwei Ladungen haben, nämlich Q1 und Q2, das Proton und das Elektron. Und das Elektron hat die Ladung minus E und das Proton hat die Ladung plus E und gut sind wir dann minus E Quadrat und dann haben wir hier die Naturwiderstand und die Einfluss der Abhängigkeit. Wenn man diese Schuldige Gleichung löst, kann man hier den Ansatz machen, dass die Wellenfunktion Psi von R, Theta und Phi ein Produkt dreier Funktionen ist, von denen die erste nur von R, die zweite nur von Theta, die dritte nur von Phi abhängt. Und, das steht in der Tafel, aber in dem Aufschrieb, das ist es auch nicht, aber die Abhängigkeit von Theta und Phi entspricht genau der Flächenfunktion Psi durch L mit L. Damit haben wir eine Wellenfunktion für das Elektron im Wasserstoff, die im Grunde genommen das von R, Theta und Phi abhängt und durch drei Quantenzahlen bestimmt ist, N, L und N. Und da das M nicht beliebige Werte annehmen kann, sondern die von L abhängt, gibt es für dieses M oft natürlich einen kleinen Index L. Die Quantenzahl N, die Hauptquantenzahl, wir können 1, 2, 3 und so weiter. Annehmen. Wir haben dann die Quantenzahl der Bahndrehung des Elektrons mit L gleich 0, 1, 2 und so weiter, das N minus 1. Und hier haben Sie in der Allgemeinheit schon in der Orbitalzeichnung den Buchstaben, machen wir kurz L gleich 0, S nach dem Knopf, L gleich 1 durch E, L gleich 2 durch B, dann 1F, dann alphabetisch weiter.
Und ich habe jetzt gerade mal ein paar
Gelb-Ladungsabbildung. Das ist dieser Gelb-Ladung, werden, soll das Kulo-Potenzial darstellen. Das Kulo-Potenzial geht mit minus irgendwelche Faktoren 1 durch R. Das heißt, für R gegen 0 läuft es gegen minus unendlich. Das sehen Sie an der linken Seite. Und dann für groß werdende R geht es ganz gegen 0. Und damit sehen Sie schon, wenn das Elektron nur einer Kulo wechseln würde und unterliegen würde, dann stellen Sie sich hier so ein klassisches Potenzial vor, dann würden Sie eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit nach dem Kern erwarten. Aber aber wir haben natürlich auch den kinetischen Beitrag. Und dann sehen Sie horizontale Linien eingemalt. Ganz gut zu sehen die Linie bei 1s. 1s sagt uns, dass n gleich 1, n gleich 0. Und Sie sehen, dass diese Linie bei minus 13,6 Elektronen Volt eingemalt ist. Und dann sehen Sie es ganz schön, bei rot ist die Linie mit 2s gekennzeichnet. Die ist bei minus 13,6 Elektronen Volt Viertel, also hier n gleich 3, minus 13,6 Elektronen Volt 9, 4, 16, 25 und so weiter. Sie sehen dann eben, die Linien werden dann die Abstände dieser Elektronen groß. Das hier war das Bildchen, was man spektroskopisch vielleicht malen würde, wenn Sie Übergänge zwischen diesen Niveaus spektroskopisch beobachten wollen. Sie regen zum Beispiel in einer Hochspannungsröhre an und beobachten dann die ausgesandten Photonen, die Übergänge entsprechen zwischen angeregten Niveaus und tiefergelegten Niveaus. Dann ist hier angeregt diese roten Pfeile oder farbigen Pfeile. Und Sie werden dann eben den Energieunterschied los und von der Wasserstoffatom in Form von Photonen und können damit eben dann diese typischen Linienspektren des Wasserstoffatoms aufnehmen. Sie werden dann sehen, dass unterschiedliche Serien, die nach dem Wissenschaftler benannt sind, die sich erstmal entdeckt haben. Und da ist dann die Lyon-Serie. Die Serie, bei der das Elektron danach im Zustand ist, das Elektron also eine Wellenfunktion annimmt, die die Kernzahl n gleich 1 hat, und dann auch die Übergänge von n gleich 2, n gleich 1, von n gleich 3, n gleich 1, von n gleich 4, n gleich 1 und so weiter, während die Balmer-Serie eben den Objektzustand bei n gleich 2 hat und so weiter. Ich glaube, das ist ich meine das Gleiche, damit Sie könnten noch mal kritisch mit der Literatur gehen. Also reduzierte Masse ist ganz sicher richtig. Effektive Masse können wir ausgerechnet haben. Also wenn Sie konsistent mit der Literatur haben wollen, sagen Sie reduzierte Masse. Und jedes Mal, wenn ich effektiv sage, melden Sie sich und sagen, ich wollte noch administrativ loswerden, dass sich die Übungsgruppenleiter so ein bisschen beklagt haben. Naja, es kommt immer wieder vor, dass Studenten die Gruppe verlassen müssen, weil es irgendwelche Kolloquien gibt. Und ich muss zugeben, ich habe ein bisschen eingeschlossen, dass meine Kollegen sagen, ja, gar nicht, das gut sind, die fahren. Und dann ist es bestimmt schon wieder das gut sind, was die Übungskoalition gibt. Und dann habe ich auch nochmal innegehalten und überlegt, das DC-Praktikum und habe dann nochmal mit den Kollegen kommuniziert und habe also klar gemacht, dass dort reduzierte Masse, da würde ich weitermachen.
Also ich wollte gerade nochmal zum Lügenspektrum des Wasserstoffatoms ein paar Notizen machen. Diese 13,6 Elektronenvolt auch in Naturkonstanten aufschreiben, dann ist EN gegeben als minus MB für die Masse des Elektrons, EO4 geteilt durch 8 Epsilon 0 H Quadrat N Quadrat. Und wenn Sie jetzt das hier übergehen lassen, in ein System, bei dem Sie sagen, der Kern ist nicht unendlich schwer, sondern eben nur 1836 mal schwerer als das Elektron. Das ist nicht so angenehm.
Okay, ich hatte hier die Energieeigenwerte des Wasserstoffatoms nochmal hingeschrieben mit diesen Naturkonstanten. Hier steht jetzt die Masse des Elektrons. Das wäre in der Näherung, dass das Elektron oder dass der Kern unendlich schwer sei im Vergleich zum Elektron. Da haben Sie gleich eine Frage dazu?
Doch, Sie haben recht. Sie haben tatsächlich recht, ja.
Vielen Dank. Hier fehlt ein Quadrat. Okay. Und jetzt würde ich das Ganze eben in einer besseren Schreibweise ersetzen durch En ist gleich minus und dann haben wir hier μ, die reduzierte Masse, und der Rest ist gleich E hoch 4 durch 8 Epsilon 0 Quadrat H Quadrat N Quadrat. Wenn Sie jetzt Übergänge zwischen zwei Energieniveaus spektroskopisch beschreiben wollen, dann können Sie die Energiedifferenz angeben, also zum Beispiel irgendwas in Joule oder sowas. Was man aber üblicherweise macht ist, und das haben Sie vielleicht auch schon kennengelernt, ist, dass man diese Energiedifferenz in Wellenzahlen angibt. Die schreibt man als μ quer. Und das ist gerade Frequenz durch Lichtgeschwindigkeit, μ durch c, und gerade der Kehrwert der Wellenlänge, 1 durch Lambda. Und Sie bekommen dann üblicherweise Angaben in 1 pro Zentimeter. Das ist, was in der spektroskopischen Welt sehr verbreitet ist. Und wenn ich jetzt die Energiedifferenz zwischen zwei Niveaus ausdrücken will in Wellenzahlen, dann muss ich zunächst mal die Energie in eine Frequenz umrechnen. Der Zusammenhang zwischen Energie und Frequenz für Photonen ist gerade H mal μ ist Energie. Das heißt, ich muss diese Energieeigenwerte durch H teilen und ich muss durch C teilen. Und dann bekomme ich sowas wie 1 durch C, effektive Masse μ, E hoch 4, geteilt durch 8 Epsilon 0 Quadrat, H hoch 3. Also der Unterschied ist jetzt, statt H Quadrat habe ich H hoch 3, weil ich jetzt umgerechnet habe auf Wellenzahlen. Und dann muss ich die Energiedifferenz bilden. Und das wäre dann sowas wie 1 durch N Quadrat minus 1 durch M Quadrat. Wobei das hier eben der Quantenzahl n Quadrat ist für den Startpunkt des spektroskopischen Übergangs und m wäre die Quantenzahl am Ende. Sie wissen, wovon ich rede. Ja? Wir haben verschiedene Energieniveaus, Sie wollen gucken, welche Photonen werden emittiert beim Übergang von einem Zustand in den anderen. Jetzt können Sie das Ganze hier vorne auch zusammenfassen als für die der Rydberg-Zahl, das ist dann RH 1 durch n Quadrat minus 1 durch m Quadrat. Und diese Rydbergzahl hängt mit der Rydbergkonstanten zusammen. Dazu müssen Sie nur berücksichtigen, was der Unterschied zwischen der Elektronenmasse und der reduzierten Masse ist. Und diese Rydbergzahl Rh ergibt sich als R unendlich geteilt durch 1 plus Masse des Elektrons geteilt durch die Masse des Protons, wobei Masse Elektron bezogen auf die Masse des Protons die 1 durch 1836 ist. Und diese Rydberg-Konstante R unendlich ist die, die sich eben aus den Naturkonstanten ergibt, dieses dieses E hoch 4 durch 8 Epsilon 0 Quadrat H Quadrat und so weiter. Und was Sie eben sehen ist, Sie können, wenn Sie jetzt zum Beispiel Deuterium angucken statt Wasserstoff, dann würden Sie eben hier die doppelte Masse bekommen und würden dadurch eine klitzekleine Verschiebung in den Wellenlängen des Emissionsspektrums sehen. Gut, das sollte eigentlich alles gewesen sein zu Energieeigenwerten. Jetzt zu den Wellenfunktionen. Die Wellenfunktion Psi NLML ist gegeben als eine Radialfunktion R, die nur von R abhängt. Diese Radialfunktion hängt von den Quantenzahlen N und L ab. Und die Winkelabhängigkeit von Theta und Phi steckt in den Kugelflächenfunktionen YLML von Theta und Phi, die an diese Radialfunktion gerade dran multipliziert wird. Jetzt möchte man diese Radialfunktion gerne normieren. Das kann man erreichen über das Integral von 0 bis unendlich R Quadrat NL von R Quadrat dr ist gleich 1. Das ist die Normierung. Und das kennen Sie schon. Wir bilden das Betragsquadrat der Wellenfunktion und integrieren. Und das Ergebnis muss 1 sein. Was Ihnen jetzt neu erscheint, ist vielleicht dieses R Quadrat hier. Das ist die Funktionaldeterminante. Und ich hatte mir letzte Woche große Mühe gegeben, Ihnen mit Hilfe des Party-Pizza-Problems nochmal zu erklären, warum dieses R-Quadrat da stehen muss. Und ich würde das gerne nochmal ein bisschen klarer probieren. Und dazu würde ich Ihnen zunächst sagen, Sie müssen sich nichts merken, Sie brauchen nur eine mathematische Formelsammlung. Und jetzt würden Sie sich natürlich fragen, wo in dieser mathematischen Formelsammlung steckt jetzt diese Funktionaldeterminante? Diese Funktionaldeterminante ist so wichtig, dass ich die zuerst auf der vorderen Umschlagseite suchen würde. Habe ich gemacht, habe ich es aber nicht gefunden. Dann würde ich, weil sie so wichtig ist, auf der hinteren Umschlagseite gucken und tatsächlich, da steht sie. Und dort steht die Funktionaldeterminante für natürlich Kugelkoordinaten, aber auch für zweidimensionale Polarkoordinaten. Und das würde ich gerade nochmal aufschreiben für unsere Pizza-Geschichte. Pizza und Funktionaldeterminanten. Wenn Sie wissen wollen, wie viel Salami tatsächlich auf Ihrer Pizza ist, dann müssen Sie das Integral über die Salamidichte bilden und dabei die Fläche der gesamten Pizza berücksichtigen. Ihre Pizza ist symmetrisch, deswegen lohnt es sich hier nicht in kartesischen Koordinaten zu arbeiten, sondern Sie gehen in Polarkoordinaten und müssen dann statt dx dy eben über dr d phi integrieren und brauchen jetzt die Funktionaldeterminante für zweidimensionale Polarkoordinaten. Und die können Sie eben auf der Umschlagseite nachgucken. Und die Funktionaldeterminante hier ist einfach r. Und das heißt, der Salamigehalt s wäre dann gegeben als Integral von 0 bis 2 Pi, Integral von, ich gehe jetzt gleich nochmal ein auf diese komische kreisförmige Art der Teilung, deswegen schreibe ich hier von R1 bis R2 und dann haben wir die Salamidichte Rho und die nehmen wir als konstant an und dann haben wir eben dieses R dr d phi noch und wenn ich diese Integrale auswerte, dann ist das Integral über eine Konstante d phi von 0 bis 2 pi, gerade 2 pi. Und jetzt muss ich die Stammfunktion suchen, beziehungsweise das Rho kann ich noch vor das Integral ziehen und dann brauche ich die Stammfunktion von r dr. Das ist dann 1/2 r Quadrat in den Grenzen von R1 bis R2. Und wenn ich das auswerte, kommt dann daraus Pi Rho R2 Quadrat minus Pi Rho R1 Quadrat. Und das würde mir jetzt gerade sagen, wie viel Salami sich hier befindet. Und Sie sehen eben diese quadratische Abhängigkeit. Und deswegen sind Sie gut beraten, wenn Sie viel Salami wollen, wenn Sie eben so einen äußeren Ring nehmen, statt irgendeinen inneren Ring. Und genau das Gleiche gilt auch für Kugelkoordinaten. Und da ist die Funktionaldeterminante r². Eigentlich ist da auch noch ein Sinus Theta drin. Da wir aber die Integration über Phi und Theta hier gar nicht vornehmen, weil wir wissen, dass die Kugelflächenfunktionen per se normiert sind, brauchen wir hier nur die Funktionaldeterminante für r zu berücksichtigen. Jetzt würde ich Ihnen als nächstes beispielhaft ein paar Radialfunktionen aufschreiben. Zum Beispiel die Radialfunktion r1, 0 von r. 1, 0 steht dafür, dass wir hier n gleich 1 und l gleich 0 haben. Und da ist diese Radialfunktion gegeben als 2 mal, Klammer auf, 1 durch a 0, Klammer zu, hoch 3 halbe, mal e hoch minus r durch a 0. Das Erste, was einem auffällt, ist, dass da ein A0 vorkommt. Das A0 ist der Bohrsche Radius. Schreibe ich Ihnen hier auch noch dazu. Mit A0 ist gleich, und das ist eine Ansammlung von Naturkonstanten, das ist nämlich Epsilon 0h² geteilt durch Pi me e². Und das hat die Dimension einer Länge. Und wenn Sie die Naturkonstanten alle einsetzen, dann kommt daraus 0,529 Angström. Dann als nächstes gebe ich Ihnen die Radialfunktion R2,0 an. Die ist gegeben als 1 durch Wurzel 8, 1 durch A0 in Klammern hoch 3 halbe, Klammer auf, 2 minus R durch A0, Klammer zu, e hoch minus R durch 2A0. Dann gibt es die Radialfunktion R2,1. Die gegeben ist als 1 durch Wurzel 24. 1 durch A0 hoch 3 halbe, R durch A0 I hoch minus R durch 2A0. Und tatsächlich schon als letztes würde ich Ihnen die Radialfunktion R3.0 angeben. Hier ist der Vorfaktor 2 geteilt durch 81 mal Wurzel 3. 1 durch A0 hoch 3 halbe mal, Klammer auf, 27 minus 18 R durch A0 plus 2 R² durch A0², Klammer zu, mal E hoch minus R durch 3 A0. Natürlich verlangt niemand von Ihnen, dass Sie diese Funktion jetzt auswendig lernen, sondern es geht darum, dass wir uns die gleich ein bisschen genauer angucken und versuchen, uns ein grafisches Bild dazu zu machen, zu gucken, was die für Eigenschaften haben. Das machen wir aber nach 5 Minuten Pause, das heißt, wir machen 6 nach 9 weiter. Gut, dann nochmal kurz zu diesen Radialfunktionen. Also, mit diesen Radialfunktionen kennen Sie jetzt die Wellenfunktion für das Wasserstoffatom genau. Sie haben nämlich schon tabelliert die Kugelflächenfunktion YLML und hier habe ich Ihnen zumindest ein paar der RNL angegeben. Das heißt, Sie können jetzt Psi für Ihr Elektron aufschreiben. Psi ist nämlich das Produkt aus einer dieser Radialfunktionen mit einer Kugelflächenfunktion. Und dann haben Sie diese Wellenfunktion komplett. Jetzt wurde ich gerade mal nach den Vorfaktoren hier gefragt. Warum steht hier sowas wie 2 durch 81 Wurzel 3 oder sowas? Diese Vorfaktoren sorgen einfach dafür, dass die Normierung richtig ist. Das bedeutet, wenn Sie das Integral über diese Funktion mit R² dr bilden, sollte, wenn Sie sie nicht verrechnen und ich nichts Falsches hingeschrieben habe, 1 rauskommen. Dafür sind diese Vorfaktoren. Jetzt kann man nochmal ein bisschen genauer hingucken. Wenn wir mal mit der Radialfunktion R1,0 anfangen, dann sehen Sie, ist es einfach ein exponentieller Abfall. Das heißt, für R gleich 0 heißt im Atomkern, finden Sie hier ein E hoch 0, das gibt Ihnen eine 1, das heißt, Sie kriegen dann irgendeinen konstanten Wert. Und dann, wenn Sie sich vom Atomkern weiter entfernen, klingt diese Radialfunktion exponentiell ab. Okay. R2.0 sieht ähnlich aus. Auch da haben wir eine Exponentialfunktion. Der Unterschied ist allerdings hier, dass hier noch ein Faktor 2 steht. Und dieser Faktor 2 sorgt dafür, dass die Exponentialfunktion nicht so schnell abfällt, sondern eben langsamer abfällt. Das heißt, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons weiter draußen auch größer wird. Und das kommt Ihnen plausibel vor, weil R2.0 ja bedeutet, dass n gleich 2 ist und Sie hätten eben erwartet, dass ein zum Beispiel 2s-Orbital sich grundsätzlich mal weiter vom Kern entfernt als ein 1s-Orbital. Und das passt auch ganz gut, wenn Sie auf die R3.0-Funktion gucken, dann sehen Sie, dass wir hier einen Faktor 3 haben, der eben dafür sorgt, dass die Wellenfunktion noch langsamer abklingt. Außerdem haben wir aber noch Polynomfaktoren, wie zum Beispiel hier dieses 2 minus R durch A0. Diese Klammer hier sorgt dafür, dass Sie auch noch eine Nullstelle haben in Ihrer Radialfunktion. Sie sehen, für R gleich 2A0 gibt diese Klammer 0 und das heißt, Sie haben offensichtlich bei der Wellenfunktion oder Radialfunktion R2.0 an der Stelle R gleich 2A0 eine Nullstelle. Und Sie sehen, dass Sie hier ein Polynom zweiten Grades haben mit 2 Nullstellen. Die allgemeine Regel für diese Radialfunktion heißt, dass sie n minus L minus 1 Nullstellen haben. Also wir können noch mal kurz einen Test für diese Formel machen. Nehmen wir zum Beispiel die Radialfunktion R2, 0. Dann wäre n gleich 2 minus L, L ist 0. Also 2 minus 0 ist 2, minus 1 ist 1, ist eine Nullstelle, nämlich genau die, die wir hier sehen. Außerdem, was Ihnen hoffentlich sehr gefallen wird, ist, dass diese Radialfunktionen nicht komplex sind. Ja, Sie sehen da nirgends ein i vorkommen, sondern nur harmlose Zahlen. Das heißt, die Radialfunktionen sind reell. Gut, jetzt können wir uns diese Radialfunktion nochmal angucken. Da können Sie in diesem Bildchen hier zumindest jetzt noch eine Sache mehr verstehen. Sie sehen nämlich eingetragen mit farbigen Linien die Radialfunktion, zum Beispiel die für 1s, also n gleich 1, l gleich 0. Und da sehen Sie einfach einen exponentiellen Abfall in Rot. Das ist die Radialfunktion R1, 0, die Sie hier sehen. Dann ist die Radialfunktion angegeben für 2s, also für n gleich 2, l gleich 0. Da sehen Sie einen exponentiellen Abfall. Der ist nicht so steil wie für die rote Funktion. Das lag an diesem Faktor 2 im Exponenten. Und Sie sehen, wir haben hier eine Nullstelle. Einen Nulldurchgang und haben dann asymptotisches Verhalten für große R und so weiter. Ja. Sie sehen hier 3s. Um das nochmal ein bisschen deutlicher darzustellen, gibt es hier zwei weitere Versuche, wie man diese Wellenfunktion darstellen kann, oder diese Radialfunktion. Das ist zunächst mal gemacht für Psi 1, 0, 0. Psi 1, 0, 0 ist deswegen sehr, sehr hübsch, weil sie sich hoffentlich noch daran erinnern, dass die Kugelflächenfunktion für L gleich 0, lassen Sie mich das Frage formulieren, wie sieht die Kugelflächenfunktion für L gleich 0 aus? Sie haben mich ernst genommen, als ich sagte, die Kugelflächenfunktion werden Sie einholen. Also, was man sich merken kann, ist, dass die Kugelflächenfunktion ja irgendwie diese komischen Keulen und sowas geben, da erinnern Sie sich dran, das ist alles furchtbar kompliziert, aber sehr einfach ist, und das muss man sich merken, für L gleich 0 sind die Kugelflächenfunktionen nicht von der Richtung abhängig. Also egal, welchen Theta- und Phi-Wert ich habe, ich habe immer den gleichen Kugelflächenfunktionswert, das heißt, ich würde die als Kugel darstellen. Keine Winkelabhängigkeit für L gleich 0. Und das ist ganz fantastisch für die Darstellung der Wellenfunktion Psi 1, 0, 0, weil nämlich die Kugelflächenfunktion rausfliegt. Die hat keine Winkelabhängigkeit, ich habe keine Abhängigkeit von Theta und Phi. Und deswegen, und das sehen Sie hinter mir, können Sie Psi 1, 0, 0 sehr schön darstellen. Zum Beispiel in einem Schnitt in der XY-Ebene. Sie sehen, dass Sie den Maximalwert haben für R gleich 0 in jede Richtung, sieht die Wellenfunktion gleich aus. Das liegt daran, dass eben für L gleich 0 die Kugelflächenfunktion keine Winkelabhängigkeit beinhaltet. Und Sie sehen, mit wachsendem R, also mit wachsendem Abstand von der Mitte, klingt die Funktion exponentiell ab. Und ich weiß nicht, ob Sie es jetzt hübscher finden in diesem Farbplot hier oder auch in diesem Konturplot, wo man eben das Ganze über der zweidimensionalen XY-Ebene aufgetragen hat. Hier sehen Sie jetzt die Darstellung der 1s, 2s und 3s Orbitale. Warum hat man sich jetzt gerade für die entschieden, für diese Darstellung hier? Naja, gleicher Grund, s-Orbital heißt immer kugelsymmetrisch, keine Winkelabhängigkeit, deswegen leicht darzustellen. Und was Sie jetzt hier nur sehen, ist einfach die Radialabhängigkeit. Und da sehen Sie eben, für 1s ganz oben habe ich eben das exponentielle Abklingen, für 2s habe ich hier die Nulldurchgänge, für 3s habe ich zwei Nulldurchgänge und so weiter. Das hier ist nochmal die Darstellung der Radialfunktion R von R. Diesmal nicht nur für die S-Orbitale, sondern auch für 2p, 3p und 3d. Gucken wir nochmal hin. Wir würden immer n minus l minus 1 Nullstellen erwarten. Gucken wir uns zum Beispiel an 3p. Das sehen Sie hier links unten. N ist 3, L ist 1, also 3 minus 1 ist 2, minus 1 ist 1. Das heißt, für 3p würden wir eine Nullstelle erwarten und die finden wir hier. Machen wir ein anderes Beispiel, 3s. Haben wir n gleich 3, L gleich 0. 3 minus 0 gibt 3, minus 1 gibt 2, das heißt zwei Nullstellen, die sind hier und hier. Jetzt würden wir gerne auch die ganzen Wellenfunktionen darstellen und das ist natürlich jetzt dann nicht mehr ganz so einfach, weil Sie für L ungleich 0 auch Winkelabhängigkeiten bekommen. Das sehen Sie hier. Wir gucken uns vielleicht mal das obere Bildchen und das zweite Bildchen an. Das sind die Orbitale 2PY und 3PY. N gleich 2 und N gleich 3 also. Und P steht für L gleich 1. Das heißt, unsere Radialfunktion hat eine entsprechende Anzahl von Nullstellen. Also gucken wir uns n gleich 2, l gleich 1 an, hier oben. Diese Radialfunktion hätte also, jetzt rechne ich sozusagen wirklich, und ich bitte Sie mal mit aufzupassen, n gleich 2, also 2 minus l, l ist 1, haben wir 1, minus 1 ist 0, das heißt, wir haben keine Nullstelle. Das heißt, wenn Sie vom Mittelpunkt aus hier starten, dann sehen Sie, die Wellenfunktion hat keine Nullstelle, aber was Sie sehen ist, Sie haben eben eine Winkelabhängigkeit. In diese Richtung hier haben Sie, wie Sie sehen, eine kleine Amplitude, in diese Richtung haben Sie eine große Amplitude. Das kommt aus der Winkelabhängigkeit der Kugelflächenfunktion für L gleich 1. Hier unten haben wir die gleiche Winkelabhängigkeit, wieder L gleich 1, aber jetzt für n gleich 3. Und für n gleich 3 haben wir eben eine Nullstelle. Und deswegen sehen Sie, kommen wir hier von großen positiven Werten durch die Null zu negativen Werten, beziehungsweise nach unten von negativen Werten durch die Null zu positiven Werten. Und analog sehen Sie eben hier 3D-Orbitale. Bei den 3D-Orbitalen haben Sie in der Radialabhängigkeit keine Nullstelle mehr. So, jetzt haben Sie ein Bild von Wellenfunktionen. Diese Wellenfunktionen sagen Ihnen natürlich noch nicht wirklich viel. Wenn Sie irgendeine Deutung anbringen wollen, dann könnten Sie sich an die Regel erinnern, wenn Sie was über die Aufenthaltswahrscheinlichkeit sagen wollen, müssen Sie das Betragsquadrat der Wellenfunktion bilden. Also kann man sich die Betragsquadrate der Wellenfunktion angucken und das sehen Sie hier, das ist nicht so wahnsinnig spannend. Ja. Also im Prinzip ist, ja, ist alles quadriert, das kann ich schnell drüber springen. Sie sehen hier noch die quadrierten Wellenfunktionen. Und wenn Sie diese quadrierten Wellenfunktionen angucken, dann könnten Sie jetzt was über Aufenthaltswahrscheinlichkeiten sagen. Und was jetzt kommt, ist sehr, sehr wichtig und ein bisschen verwirrend. Gucken wir uns das 1s-Orbital an. Da könnte ich jetzt versuchen, mit Ihnen eine Wette einzugehen, wo Sie das Elektron wahrscheinlich finden würden. Und da könnte ich zum Beispiel sagen, glauben Sie, ist es wahrscheinlicher, das Elektron zu finden zwischen 0 und 0,5 Angström, Entschuldigung, es sind A0, zwischen 0 und 0,5 A0, A0 Bohrradius ungefähr 0,6 Angström, steht da irgendwo noch, ja? 0,5 Angström. Also, ist es wahrscheinlicher, das Elektron in einem Abstand vom Kern zwischen 0 und 0,5 A0 zu finden? Oder ist es wahrscheinlicher, das Elektron zwischen 0,5 und 1 A0 zu finden? Verstehen Sie, worauf ich raus will? Ja? Also, wir haben den Kern hier. Und jetzt würde ich gerne mit Ihnen wetten, ist das Elektron eher in einem Bereich zwischen Kern und 0,5 A0, irgendwo in dieser Kugel, oder befindet sich das Elektron wahrscheinlicher in einer Kugelschale zwischen 0,5 und 1 A0, also irgendwo hier drumherum, für das 1s-Orbital. Und jetzt könnten Sie der Versuchung erliegen und könnten auf diese Grafik hier starren und sagen, naja, die rote Kurve ist ja für kleine r viel größer. Also setze ich doch mal darauf, dass das Elektron sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sehr nah am Kern befindet. Und das ist falsch. Und das muss man nochmal nachvollziehen, warum das falsch ist. Das liegt daran, dass Sie über diese quadrierte Radialfunktion natürlich integrieren müssen, um die Wahrscheinlichkeit zu bekommen, das Elektron in irgendeiner Kugel zu finden. Sie müssen deswegen aber auch berücksichtigen, wie groß die Kugel ist. Und jetzt sitzen wir wieder bei der Partypizza. Die Kugel zwischen 0 und A0,5 irgendwo hier, die ist ziemlich klein im Vergleich zu einer Kugelschale, meinetwegen in dem Abstand hier, auch wenn die die gleiche Radiendifferenz hat. Sie können sich vorstellen, was ich hier irgendwie herumgestikuliere. Und deswegen müssen Sie bei der Integration die Funktionaldeterminante berücksichtigen. Und deswegen müssen Sie, wenn Sie was über die Wahrscheinlichkeiten erfahren wollen, diese Funktion noch mit r² multiplizieren. Das schreibe ich Ihnen mal auf. P von R dr ist eben gegeben als R von R ins Quadrat, soweit so gut, aber das muss ich dann eben noch mit r² multiplizieren, bevor ich dann was über die Wahrscheinlichkeit sagen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie nicht aus diesen Bildchen, wo die Radialfunktion ins Quadrat gezeichnet ist, auf Aufenthaltswahrscheinlichkeiten schließen, sondern dass Sie diese Funktion noch mit r², also klein r² multiplizieren müssen. Und was Sie sofort sehen, ist natürlich, wenn Sie diese hohen Werte von der Radialfunktion des Quadrat multiplizieren mit den winzigen Werten für klein r in der Kernnähe, ändert sich das Bildchen total. Und das sehen Sie hier. Jetzt ist hier aufgetragen die sogenannte radiale Verteilungsfunktion. Die radiale Verteilungsfunktion ist genau das, was ich Ihnen hier aufgeschrieben habe. Das hier ist die radiale Verteilungsfunktion. Und diese Abbildung ist unglaublich wichtig. Also hier sehen Sie jetzt, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie ein Elektron in welchem Abstand vom Kern finden. Und obwohl für das 1s-Orbital die Radialfunktion ihr Maximum bei r gleich 0 hat, finden Sie eben das Elektron im 1s-Orbital am wahrscheinlichsten in diesem Abstand vom Kern hier. Da sehen Sie das Maximum der radialen Verteilungsfunktion für 1s. Was sehen wir noch? Wir sehen, dass wir eine hohe Aufenthaltswahrscheinlichkeit haben für 2s weit hier draußen, irgendwo bei 5 Bohrschen Radien. Wir sehen, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit für 2p ist irgendwo hier und so weiter. Wir sehen übrigens auch das, was wir über die Nullstellen erfahren hatten, der Radialfunktion. Sie sehen zum Beispiel, dass die 2s-Radialfunktion hat hier eine Nullstelle und deswegen ein kleines lokales Maximum irgendwo hier drinnen. Warum ist es so wichtig? Es ist deswegen wichtig, weil Ihnen das was über die Abschirmung von Elektronen aus dem Kernpotential sagt. Wir machen jetzt mal einen brutalen Vorgriff, den Sie nicht im Detail verstehen müssen, aber nur um den Bezug klar zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Mehrelektronenatom, bei dem 1s-Orbital, 2s-Orbital, 2p-Orbital und so weiter gefüllt sind. Und jetzt überlegen Sie, was spüren zum Beispiel die Elektronen im 2p-Orbital vom Kern. Der Kern ist positiv geladen, aber zwischen den Elektronen in diesem 2p-Orbital, die sich mit großer Wahrscheinlichkeit hier aufhalten, schieben sich noch die beiden Elektronen im 1s-Orbital, hier in rot gezeichnet. Das heißt, die 2p-Elektronen sind irgendwo hier draußen. Um den Kern zu spüren, muss man berücksichtigen, dass aber die 1s-Elektronen noch irgendwo hier dazwischen sind. Und die schirmen den Kern ab und das sorgt eben zu einer Verringerung der Coulomb-Wechselwirkung zum Kern. Und irgendjemand von Ihnen interessiert sich ja schon dafür, dass Sie für verschiedene Quantenzahlen L unterschiedliche Energiewerte für Mehrelektronenatome erwarten. Und das sehen Sie schon hier. Sie sehen nämlich, dass die 2p-Elektronen offensichtlich im Wesentlichen außerhalb der 1s-Elektronen liegen, aber die 2s-Elektronen eine ziemlich oder eine nicht vernachlässigbare Aufenthaltswahrscheinlichkeit innerhalb der 1s-Elektronen haben. Und deswegen spüren die 2s-Elektronen eben mehr vom Coulomb-Potential als die 2p-Elektronen. Deswegen kriegen sie eine Aufhebung der Bahnentartung oder deswegen kriegen sie unterschiedliche Energieniveaus für die 2s- und 2p-Elektronen. Können Sie dazu vielleicht was fragen? Ja, bitte. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit in einem gewissen Abstand zum Kern. Die Radialfunktion gibt Ihnen die Wellenfunktion des Elektrons an. Also wenn Sie Psi angeben wollen, dann ist Psi gegeben als Radialfunktion mal Kugelflächenfunktion. So, und das hilft Ihnen jetzt noch nicht so richtig viel weiter. Jetzt würden Sie gerne was über die Aufenthaltswahrscheinlichkeit wissen. Und deswegen erinnern Sie sich daran, klar, ich muss quadrieren. Ja? Und wenn ich dann aber mich nicht für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit an einem bestimmten Punkt interessiere, die könnten Sie übrigens leicht ausrechnen. An einem bestimmten Punkt wäre die Aufenthaltswahrscheinlichkeit gerade Psi Quadrat. Sondern ich interessiere mich eben für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit in irgendeiner Kugelschale, dann muss ich eben diese Form r² bilden. Und das gibt mir dann die Wahrscheinlichkeit, das Elektron in einem bestimmten Abstand zum Kern zu finden. Bitte beachten Sie, dass nur für die s-Orbitale gilt, dass das Elektron in dieser Kugelschale, die Sie gerade definiert haben, gleich verteilt ist. Für alle anderen Orbitale haben Sie natürlich zusätzlich noch eine Winkelabhängigkeit. Also finden eben zum Beispiel das Elektron besonders gerne in dieser Richtung und ungern in dieser Richtung. Das würden Sie dann eben bei den entsprechenden Kugelflächenfunktionen finden. Okay, was können Sie noch? Ja. Richtig. Das ist eine ziemlich wichtige Frage. Ja? Also warum sind die Kugelflächenfunktionen jetzt in dieser Aufenthaltswahrscheinlichkeit verschwunden? Weil ich mich hier nur für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit in einem gewissen Abstand zum Kern interessiere. Also ich frage einfach, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, das Elektron in Abstand von einem Angström vom Kern zu finden? Das heißt, irgendwo rundherum mit einem Abstand von einem Angström. Wenn Sie sich jetzt dafür interessieren, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, das Elektron in diesem Bereich hier oben zu finden, dann ist dieser Bereich hier oben gegeben durch einen Abstand zum Kern, einem Winkel Theta und einem Winkel Phi. Und wenn Sie sich dann für diesen Bereich interessieren, dann müssten Sie eben P von R, Theta und Phi bilden. Und das wäre dann gegeben als Psi-Quadrat, eben Wellenfunktion zum Quadrat. Und dann muss ich die Funktionaldeterminante für Kugelkoordinaten berücksichtigen. Das wäre dann R-Quadrat Sinus Theta dr d phi d theta. Die Frage stellt sich aber kein Mensch, weil Sie für Ihr Atom haben Sie keinen ausgezeichneten Nordpol. Ja? Das ist ja eine rein mathematische Konstruktion. Sie können ja Ihr Koordinatensystem beliebig legen. Deswegen ist die Frage irrelevant, ob das Elektron jetzt eben eher hier, dort oder da ist, sondern für Atome ist es eben relevant, wie groß ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Abstand vom Kern. Und deswegen gebe ich Ihnen hier explizit P von R an und deswegen ist da die Winkelabhängigkeit rausgenommen. Also 0 rund ist schon mal ganz gut. Die Kugelflächenfunktion müssen Sie auf keinen Fall auswendig können. Es wäre gut, zum Beispiel zu wissen, wo in Ihrer Formelsammlung stehen diese Kugelflächenfunktionen, dass Sie die eben bei Bedarf nachgucken können. Aber viel, viel wichtiger ist, dass Sie ein Gespür dafür haben, wie funktionieren die, was sagen die überhaupt aus. Und eine wichtige Aussage wäre zum Beispiel, dass Sie was über die Winkelabhängigkeit sagen, aber nicht über die Abstandsabhängigkeit, sondern die Abstandsabhängigkeit, die steckt in dieser Radialfunktion. Also die Standardformelsammlung, die ich immer empfehle, ist diese hier. Heißt Taschenbuch der Mathematik von Bronstein, finden Sie in der Bibliothek. Wenn nicht, kurze Info an mich bitte, dann kaufen wir noch welche. Übrigens, Engel Reads haben wir noch mal eine ganze Menge gekauft. Da sollten Sie inzwischen Zugriff drauf haben und genauso auf diese Formelsammlung hier. Aber ganz ehrlich, diese Formelsammlung ist mehr dazu da, um Ihr Gewissen zu beruhigen, dass Sie die auch in die Klausur mitnehmen können. Sie würden natürlich, oder ich schätze mal Sie so ein, dass Sie Kugelflächenfunktionen eher irgendwo online nachgucken würden, als in so einem komischen Buch. Aber das können Sie natürlich machen, wie Sie wollen. In der Klausur könnten Sie die hier nachgucken, aber unter uns würden wir Ihnen die Kugelflächenfunktionen, falls sie relevant werden, auch unter der Aufgabe angeben. Gut, was haben Sie noch? Okay, dann muss ich kurz mit Ihnen darüber sprechen, wie der Qualifikationsweg zum Professor aussieht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die klassische Möglichkeit ist, dass Sie Ihre Promotion machen, dann machen Sie einen Postdoc-Aufenthalt irgendwo im Ausland, typischerweise 2 bis 4 Jahre, und dann kommen Sie zurück in eine deutsche Arbeitsgruppe und fertigen dort Ihre Habilitation an. Das heißt, Sie sind dann Habilitant oder Habilitantin bei einem etablierten Professor und arbeiten und forschen da und schreiben dann eben Ihre Habilitationsschrift nach 5 oder 6 Jahren. Der Haken an der Geschichte ist, dass Sie damit eine hochqualifizierte, ziemlich billige und vor allem völlig abhängige Arbeitskraft Ihres Professors sind. Das heißt, da der Professor nachher die Habilitationsschrift bewertet, können Sie kaum was dagegen sagen, wenn Ihnen der Professor sagt, kopieren Sie mal die 200 Seiten eben oder sowas. Ja. Das hat auch das deutsche Wissenschaftssystem erkannt und hat dann eine Alternative etabliert, nämlich die Juniorprofessur. Juniorprofessoren sind unabhängig, können also frei forschen, müssen auch Lehre machen. Es gibt ein Problem bei der Juniorprofessur, die finanzielle Ausstattung ist gleich null. Also das heißt, sie sind zwar formal unabhängig, können sich aber nichts kaufen. Also wenn sie irgendein Experiment machen wollen und brauchen irgendein Lösemittel, haben sie kein Geld dafür. Das heißt, sie müssen dann zu einem Professor gehen und fragen, ob der ihnen das Lösemittel kauft und schwupps, ist es wieder eine Abhängigkeitsfalle. Auch das hat man erkannt und hat dann ein anderes Programm ins Leben gerufen, zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft, das Emmy-Noether-Programm, bekannt nach der berühmten Mathematikerin Emmy Noether, die erstens eine Mathematikerin, zweitens zu der Zeit ungewöhnlich eine Frau war und drittens auch noch ein Bienen. Und dieses Emmy Noether-Programm funktioniert so, sie kriegen von außerhalb der Universität Personalmittel und Sachmittel, um ihre eigene unabhängige Arbeitsgruppe zu gründen und sich dann auf eine Professur zu qualifizieren. Das ist eine Möglichkeit. Die Universität Konstanz hat mit der Exzellenzinitiative eine andere Möglichkeit geschaffen, nämlich das sogenannte Zukunftskolleg. Das ist der wesentliche Ausgabenposten für die Exzellenzinitiative an der Uni Konstanz. Das Zukunftskolleg funktioniert so, sie bewerben sich als Nachwuchswissenschaftler beim Zukunftskolleg. Die Selektion ist da ziemlich happig, also weiß nicht, 3 Plätze, 500 Bewerber oder sowas. Und wenn Sie dann einen solchen Platz bekommen, dann haben Sie einen Status als Zukunftskollegiat und sind damit eben auf dieser Hierarchiestufe auf dem Level Habilitant, Juniorprofessor, Emmy-Noether-Stipendiat oder sowas und können dann unabhängig an Ihrer Qualifikation für eine Professur arbeiten. So, das war jetzt eine ziemlich lange Vorrede. Am Fachbereich Chemie gibt es solche Zukunftskollegiaten und einer davon ist Klaus Bold. Ich weiß nicht, ob Sie den schon kennengelernt haben. Der arbeitet an Quantenpunkten, so ein bisschen in Richtung Sebastian Pollards vielleicht auch. Und er ist eben Zukunftskollegiat, das heißt, er kriegt sein Geld vom Zukunftskolleg, auch Ausstattung, Personalmittel und so weiter und ist eben dabei, jetzt unabhängig sich auf eine Professur zu qualifizieren. Und jetzt schlage ich den Haken, warum ist das für Sie interessant? Weil der Klaus Bold diese Vorlesung für die nächsten 2 Wochen übernehmen wird. Sprich, ich muss am Freitag von Ihnen Abschied nehmen, bin dann 2 Wochen nicht da. Klaus Bold wird mit Ihnen mehr Elektronenatome machen und wir sehen uns dann erst am 19. Juni wieder. Ja, so geht's mir auch. Schönen Tag noch, danke.